Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über KI in der Qualitätskontrolle. Wir reden darüber, was für Herausforderungen es gibt, wenn man das Ganze manuell macht, also ganz klassisch die Qualitätsmanagementprüfungen. Ja. Wir reden über die Umsetzungslücke, die ich persönlich auch in ganz vielen Unternehmen sehe. Ja, es gibt Technologien für Machine Vision, aber wer nutzt das wirklich auch in der Breite? Wir schauen uns die ganz praktische Umsetzung im Shopfloor an. Wir reden über den Umgang mit fehlerhaften Daten. Wir reden über die Frage, wie kann ich das Ganze möglichst risikofrei einführen und dann vor allem auch werkeübergreifend skalieren. Über all diese Themen rede ich mit Peter Dröge. Er ist CEO und Co-Founder von Maddox AI. Das ist ein Startup aus Deutschland und die entwickeln und vertreiben AI-basierte visuelle Qualitätskontrolle. Also genau das Thema, über das wir heute reden. Hallo Peter, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, danke für die Einladung und schön hier zu sein.
Zum Start möchte ich mit dir über die Qualitätskontrolle allgemein reden. Ja, Qualitätskontrolle, ist das ein Thema oder anders formuliert, warum ist es oft so ein großer Schmerz in den Fabriken?
Ja, also Qualitätskontrolle ist natürlich ein Riesenthema. Man kann es vielleicht so punktuiert sagen, anhand der Qualität sieht man am Ende, wie gut Produktion funktioniert. Ja, natürlich sowohl bei der Thematik, was schicke ich an den Kunden raus, Thema Reklamation, Thema, wie komme ich beim Kunden an, aber natürlich auch beim Thema, wie viel OK-Teile produziere ich, also was sind meine Schrottkosten, wie effizient bin ich etc. Und da ist Qualitätskontrolle als Feedback-Signal natürlich super zentral.
Ja, und am Ende geht es ja genau um das, was bringe ich nachher in der richtigen Qualität zum Kunden, ne? Also alles andere.
Ja. Absolut, ja.
Unzufriedene Kunden oder auch Produkte, die nicht die Qualität haben, die bringen mir in der Produktion am Ende nichts. Jetzt ist es ja so, Qualitätskontrolle an sich ist ja Thema, was nicht neu ist. Und jetzt gibt es auch schon seit langem Ansätze wie Machine Vision. Ja, schon vor einigen Jahren auch im Podcast über AI-Use Cases geredet und da war Machine Vision eins der Themen, wo wir gesagt haben, boah, das hat einen richtig guten Reifegrad für Firmen, die KI wirklich auch in der Praxis ausrollen, umsetzen wollen mit Mehrwert in der Produktion. Und jetzt gehe ich in die Fabriken, ich bin ganz oft in unterschiedlichen Fabriken und ich sehe ganz oft, dass es eben nicht im großen Stil eingesetzt wird oder teilweise auch gar nicht eingesetzt wird. Warum ist es so?
Ja, das ist ein bisschen ein Paradoxon, aber diese Wahrnehmung ist natürlich richtig. Also wir nennen das die Implementierungslücke. Wir haben da auch öfter in der Tat Umfragen zu verfasst und auch veröffentlicht. Und ich will das vielleicht mal kurz einordnen, so wie groß diese Implementierungslücke eigentlich ist. Denn wir haben damals in Umfragen, und es gibt viele externe weitere Umfragen, die was Ähnliches rausgefunden haben. Und dann haben wir gefragt, wie viele der teilnehmenden Unternehmen nutzen denn noch manuelle visuelle Kontrollen. Und das waren so 80% der Befragten. Gleichzeitig haben wir gefragt, was glaubt ihr denn von denen, glaubt ihr denn, dass KI-basierte Inspektionssysteme diese Aufgaben, die manuell durchgeführt werden heute, lösen könnten? Und das waren 70% der Teilnehmer. Und dann haben wir als letztes gefragt, wie viele von euch nutzen denn eigentlich KI-basierte visuelle Qualitätskontrollsysteme? Und das waren etwas unter 20%. Ja, krass. Das heißt, diese Diskrepanz einfach zwischen, was geht heute schon? Du hast davon gesprochen vom Reifegrad, der damals schon da war. Und ich würde zustimmen, der war damals da, der ist heute da. Trotzdem haben wir diese Implementierungslücke einfach da. Und die Gründe dafür sind in der Tat sehr vielfältig.
Ja, ja, das wäre jetzt genau der nächste Punkt. Aber bevor wir da reingehen, ist das Problem, dass Sie da auch noch gar nicht damit gearbeitet haben oder Machine Vision noch überhaupt gar nicht genutzt haben? Oder haben die schon mal ein Pilotprojekt gemacht und schaffen es nicht, dann in den Alltag zu bringen? Weißt du da ein bisschen mehr? Ja. Weil das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied.
Also es ist ein Riesenunterschied, das stimmt. Also es gibt natürlich beides. Aber in der Tat, ich würde sagen, in der heutigen Zeit, wir haben schon auch noch Kunden, die noch nie KI-basierte Vision-Systeme genutzt haben. Ich glaube, wir haben eigentlich nie einen Kunden, der noch nie Vision System oder Machine Vision ausprobiert hat. Und ehrlicherweise haben auch die meisten unserer Kunden schon mal ein Pilotprojekt gemacht im Bereich KI-basierte visuelle Qualitätskontrolle. Und ich glaube, da kann man immer sagen, so Pilotprojekte sind, kann man auch ganz ehrlich sein, das kriegt man als Einzelperson mit ein bisschen Open-Source-Software relativ einfach hin. Aber ich glaube, was viele dann merken, der Unterschied zwischen einem Pilotprojekt, wo man zeigt, es kann gehen, im Vergleich zu, ich habe ein System, was 24/7 in meiner Linie voll integriert die Entscheidung übernimmt, ist dann doch ein recht großer.
Ja, und das ist ja gerade bei KI auch super spannend, ne? Also wie viel man irgendwie relativ einfach machen kann, aber in der Produktion braucht man ja die Zuverlässigkeit, die Verlässlichkeit und ganz besonders gilt das natürlich für die Qualitätskontrolle. Ja. Was würdest du sagen, sind die Gründe, warum es da so eine große Diskrepanz gibt? Also einerseits wird es zugetraut der Technologie und andererseits wird es so großen Stil auch noch nicht genutzt.
Ja, also ich glaube, man kann das vielleicht ein bisschen unterteilen in, es gibt durchaus strukturelle Herausforderungen, die, wenn man die ganze Industrie sich anschaut, und da gab es in der Tat ein ganz spannendes Paper, was Andreessen Horowitz, also ein großer Venture Capital Finanzierer, rausgegeben hat, wo man gesehen hat, wie ist die Adoption, also die Nutzung von KI in verschiedenen Industrien, wie entwickelt sich die über die Zeit? Und man hat so gesehen, dass eigentlich überall im Konsumentenbereich, selbst in der Medizinbranche, auch in regulierten Bereichen, die Nutzung der KI-Systeme sehr stark nach oben gegangen ist. Interessanterweise eine der Industrien, die dort nicht starke Zuwächse hat, ist die Produktion, also das Manufacturing. Ja? Und ich glaube, einer der Gründe ist in der Tat, dass Produktion ist hart. Ja, das heißt, ich bin in der physischen Welt und wenn ich hier einen Fehler mache, kann dieser Fehler durchaus starke Konsequenzen haben. Wenn ich ein Marketing-System habe, wo ich vielleicht eine falsche Empfehlung gebe, um irgendwelche Kampagnen um das auszuspielen, ist die Konsequenz davon nicht besonders schlimm. Aber Produktion ist hart. Ich habe natürlich auch viele weitere Themen, wie dass Daten zersplittert sind, wie du in deinem Podcast öfter schon drüber gesprochen haben, etc. Aber das ist sicherlich einer der Gründe, wenn wir uns angucken, einfach die Industrie selber, die wirklich schwierig ist und nicht einfach ist, weil wir in der physischen Welt agieren. Und dann gibt es natürlich einen großen zweiten Bereich, wo ich sagen würde, warum setzen diese Unternehmen diese Technologie nicht ein? Und da haben wir auch eine Umfrage zu gemacht. Und was da eigentlich rauskam, war natürlich auch wieder viele Faktoren, aber wahrscheinlich so die Hauptfaktoren waren, man hat Angst davor, dass die Expertise für den KI-Bereich selber nicht in-house vorhanden ist. Das war, glaube ich, ein großes Thema. Das zweite ist der Aufwand, der dahinter steckt, dass man sagt, oh, so KI-Systeme, das hört sich irgendwie auf den ersten Blick ganz schön an, aber ist doch sehr aufwendig. Und das dritte, und ich glaube, das ist in der Tat sehr entscheidend, sind A, die Kosten und B, die Fragestellung, wer ist denn eigentlich hier der Marktführer für den Bereich? Ja, die Technologie gibt es seit ein paar Jahren, die funktioniert seit ein paar Jahren, aber ich glaube, die meisten könnten nicht klar sagen, diese Firma ist der Goldstandard, da muss ich genau hin und da bin ich sicher, dass ich dort auch ein gutes Ergebnis erzielen werde. Und das führt dazu, dass viele am Ende gar nichts machen.
Okay, ja, spannend. Du hast von dieser Angst geredet, die Angst, habe ich es richtig verstanden, da selber zu wenig Kompetenz zu haben, um das zu machen? Mhm.
Das ist sicherlich ein Thema, dass man einfach sagt, KI ist sehr, sehr komplex. Das ist ja irgendwie, also muss man nur in die Presse gucken. Je nachdem, wie Journalisten darüber sprechen, kann das sehr, 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 sehr komplex sich anfühlen im ersten Punkt. Und dann fragt man sich, okay, habe ich diese Expertise eigentlich selber? Ja, was sicherlich schon auch ein Thema ist. Wir sehen, ich meine, das gibt es auch viel Presse zu, wir sehen schon Unterschiede in der Herangehensweise. Wir haben Kunden in Nordamerika, in den USA zum Beispiel, die dort offener dieser Logik entgegenstreben und da offener sind, Sachen auszuprobieren als in Europa, was so ein bisschen auch paradox ist, weil wenn man sich die Firmen und den Automationsgrad anguckt, würde ich behaupten, sind wir in Europa viel weiter in den meisten Fällen als in den USA. Aber bei diesem KI-Thema sehen wir durchaus größere Zurückhaltung in Europa als in den USA, zumindest bei unserer Kundenbasis.
Ja, und das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in den anderen Gründen wieder, ne? Dass man halt in Summe sich schwer tut, das Ganze einzuschätzen, zu bewerten, technologisch von der Anbieterseite. Ne? Und ich meine, die Realität ist ja auch, KI ist extrem schnelllebig. Ja? Da ist es ja auch eine wichtige Frage, wen habe ich da als Partner? Und ist ja auch was, was sich vermeintlich auch schnell ändern kann. Ne? Also je nachdem, was für Technologien man dann wieder nutzt. Ja.
Absolut. Also ich glaube, was man auch sagen kann, es gab so einen anderen Trend. Ich glaube, KI ist natürlich auch ein großes Buzzword, wo sich viele sag mal, viele Firmen vielleicht auch hier und da profilieren möchten und profilieren wollten, nicht nur aus Effizienzgründen, formulieren wir es mal diplomatisch. Und es gibt zum Beispiel, ich kenne sehr, sehr viele Systeme, wo gerade große Firmen eigene KI-Vision-Systeme gebaut haben. Ja, es gibt auch einige Firmen, die große Presseartikel veröffentlicht haben mit, wir sparen jetzt Hunderte an Millionen durch das eigene System. Und wenn man mal
produzierende Unternehmen, die dann selber quasi in diese Technologien investiert haben. Ja.
Genau, richtig. Die zum Beispiel sagen, ich baue jetzt mal eine eigene Lösung zur KI-basierten visuellen Kontrolle. Ich kaufe sie nicht ein. Also die klassische so Buy-or-Build-Entscheidung. Mhm, genau. Und sie sagen, ich baue es einfach selber. Und ich muss sagen, ich kenne bisher kein System, und ich lasse mich gerne das Bessere belehren, das da total überzeugt hat bei der eigenen Entwicklung. Weil natürlich doch ein großer Rattenschwanz dran hängt mit, ich muss am Ball bleiben, genau wie du gesagt hast. Ich habe natürlich hohe Maintenance-Aufwände. Ja, ja. Hingegen haben wir schon öfter Systeme gesehen, die mal gebaut wurden. Die wenigen 3-4 Leute, die es gemacht haben, sind nicht mehr Unternehmen. Und es gibt niemanden, der es mehr pflegen kann und natürlich auch nicht weiterentwickelt dann. Und das kann eine große Hypothek werden.
Ja, also da haben wir ja zum Start schon drüber geredet, ne? So dieses Leuchtturmthema geht schnell und die Frage dann wirklich der kontinuierlichen Nutzung mit Mehrwert, geschweige denn Skalierung vielleicht über mehrere Werke, worüber wir heute auch noch reden, das ist das, was dann herausfordernd ist. Und das ist auch These gewesen von meinem 5-Jahres-Geburtstags-Podcast, dass eben wir eigentlich in einer Zeit gerade sind, wo die Skalierung genau das ist, was entscheidend ist und eben nicht die Leuchttürme. Lass uns da mal konkreter jetzt über das ganze Thema Machine Vision und auch den konkreten Use Case reden. Und zum Start möchte ich aber noch was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich das Thema, naja, viele schreiben KI drauf, ja, manche machen da vielleicht mehr Marketing, es wird auch unterschiedlich verstanden, genutzt, wie auch immer. Und es ist ja technologisch, gibt es ja auch ganz viele Unterschiede. Deswegen, warum ist da nicht KI gleich KI und wie unterscheiden sich da auch KI-Lösungen, gerade im Bereich visuelle Inspektion, Qualitätskontrolle?
Genau, das ist, glaube ich, ein super relevanter Punkt, den du ansprichst und mit dem wir natürlich in unserer eigenen Kommunikation durchaus hadern manchmal, weil so das Schlimmste, was für uns passieren kann, ist eigentlich die Aussage, wenn zum Beispiel ein Einkäufer oder auch ein möglicher Kunden-Counterpart sagt, ja, wir kaufen die Lösung für Wettbewerb, da ist auch KI drin, ist aber günstiger. Ja, und das ist natürlich oftmals eine Thematik, wo man Äpfel mit Birnen vergleicht. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, das zu spezifizieren. Also grundsätzlich habe ich, glaube ich, 3 große Bereiche von der Machine Vision, wenn ich es immer noch grob zusammenfasse. Ich habe natürlich den riesigen Bereich der klassischen regelbasierten Software immer noch, was jetzt nicht KI ist, aber was immer noch den Großteil der Prüfanwendung ausmacht. Das heißt, ich stelle explizite Regeln auf, um zu sagen, ein Fehler ist zum Beispiel dann dort, wenn die Pixelverschiebung mehr als 20 Pixel ist oder was auch immer. Das heißt, ich programmiere explizit Regeln, das ist immer noch der Standard, würde ich behaupten, in den meisten
Systemen. Ja, und das ist auch Machine Vision, ne? Also es ist trotzdem okay,
das ist auch Machine Vision. Absolut, genau. Ja, genau. Das ist auch Machine Vision, wichtiger Punkt. Und es gibt auch viele Anwendungen, wo ich zum Beispiel messen kann, etc., wo das total Sinn macht, das weiter regelbasiert zu tun. Aber es gibt viele, sag mal, Anwendungen, wo ich eine gewisse Varianz habe, sowohl in den Fehlern, also eine Schlagstelle, ein Kratzer sieht jedes Mal anders aus. Gleichzeitig können die OK-Teile selber ein bisschen anders aussehen, weil sie anders reflektieren, vielleicht mal eine Benetzung drauf ist, Staub drauf ist, etc. pp. Dort macht KI meistens Sinn, weil KI besser damit umgehen kann, dass es diese Varianz gibt, sowohl in den Fehlern, aber auch in dem OK-Bereich. Und da ist in der Tat, ich glaube, was viele kennen, sind diese Smart-Kameras, die es heute zuhauf gibt. Ja, da gibt es Systeme von Keyence, von Cognex, von vielen großen Anbietern. Und das sind, würde ich sagen, gute Systeme. Das sind aber vor allem, würde ich sagen, gute Einsteigersysteme. Ja, das heißt, dort kann ich recht einfache Prüfaufgaben, Teil ist vorhanden, ja, nein, sehr gut mit lösen. Sobald ich aber in komplexere Prüfaufgaben komme, haben diese Lösungen oftmals Herausforderungen mit Pseudoausschuss, mit der Notwendigkeit, dass ich oft die Schwellwerte nachkalibriere, das heißt Maintenance-Aufwand etc. Aber es ist KI drin. Das heißt, ich kann den KI-Stempel drauflegen, der ist auch zu Recht dort drauf, aber es ist eine andere KI, weil ich dort meistens, auch nicht immer, mit Anomalieerkennung arbeite. Was heißt das? Anomalieerkennung heißt, ich gebe einen gewissen Gutstandard vor, sage, so sieht der Gutstandard aus und was davon abweicht, ist ein Problem und man kann sich schon vorstellen, wenn jetzt der Gutstandard in sich selber mal abweicht, aufgrund von Reflexion, aufgrund von Benetzung, aufgrund von was auch immer, dass dann Pseudo-Ausschuss-Probleme auftreten. Ja. Das ist der große Bereich der Smart-Kameras. Ja. Und ja, stell ruhig eine Zwischenfrage, wenn du möchtest.
Genau, eine Zwischenfrage da. Ich meine, du hast es so beiläufig gesagt, aber das läuft dann meist on-edge, also quasi auf der Kamera, direkt auf einem Chip. Ja. Einfach nur, um das zu präzisieren. Und ein großer Vorteil ist natürlich, wenn ich mit Anomalie Detection arbeite, dass ich halt wenig Daten brauche, oder? Also ich brauche
Absolut. Ich brauche wenig Daten erstmal dafür. Das heißt, es hört sich sehr attraktiv an. Also es gibt ja viele, ich würde sie eher als Marketing-Claims behaupten, in vielen Fällen, dass man sagt, gib mir 20 Okay-Beispiele und dann passt alles und die Produktion läuft perfekt. Ja? Aber es ist halt durchaus schwierig am Ende zu unterscheiden, was ist eine Gut-Anomalie und eine Schlecht-Anomalie. Ja, deshalb, es hat viele Vorteile. Es hört sich erstmal sehr, sehr einfach an. Aber man muss schon auch verstehen, dieser Einsatz von nur Anomalieerkennung kann in vielen Anwendungsfällen sehr limitiert sein. Ja. Okay. Und das ist vielleicht die gute Überleitung zu, was es auch gibt. Wir haben quasi den regelbasierten großen Bereich. Ich habe den Smartcam-Bereich, der oftmals mit Anomalieerkennung funktioniert. Und dann habe ich einen dritten Bereich, der eher überwachte KI oder Supervised Learning ist, wo ich sowohl mit gut als auch schlecht Teilen anlerne. Also dem System beibringe, so sieht ein Kratzer aus, so sieht aber ein Gutteil aus. Und damit Modelle trainiere. Und das ist aufwendiger. Aber langfristig gibt mir das in der Tat die höhere Erkennungsgenauigkeit, weniger Pseudo-Ausschuss. Und dort ist in der Tat die größte Herausforderung, dass ich es dann auch schaffe, das richtige Lernsignal für die KI herbeizuführen. Das heißt, dass ich auch wirklich, wenn ich 20 Bilder habe, wo Kratzer drauf sind, dass ich auf allen diesen Bildern den Kratzer markiere und nicht 18 Mal Kratzer sage und 2 Mal okay, sonst verwirre ich quasi das Modell. Und das sind so die 3 großen Bereiche. Und für jeden Anwendungsfall gibt es unterschiedliche Favoriten aus diesen Bereichen. Was wir zum Beispiel machen bei Maddox, wir nutzen am Ende Algorithmen aus all diesen Bereichen, ja, weil es oft die Kombination ausmacht, aber nur mit einem auf einen Use Case zu schießen, ist oftmals zu kurz geschossen.
Okay. Und jetzt haben wir ja vorhin gehört, es gibt eben ja nicht nur diese 3 verschiedene Arten mit Machine Vision, das technologisch umzusetzen, sondern es gibt ja ganz viele Unternehmen, die wahrscheinlich auch schon mit den unterschiedlichen Ansätzen Erfahrung gesammelt haben, mal einen Leuchtturm gemacht haben, mal ein Pilotprojekt gemacht haben. Was ist jetzt da deine Erfahrung? Woran scheitern da KI-Projekte in der Praxis?
Auch da sicherlich sehr viele unterschiedliche Gründe. Also es kann viel auch einfach von, man hat nicht den richtigen Support, die richtige Unterstützung von Entscheidern. Vielleicht ist man auch auf, ja, es ist vielleicht hart gesagt, aber auf so einen Marketing-Claim reingefallen und sagt 20 Bilder und Attacke, alles funktioniert. Aber der Hauptgrund, würde ich in der Tat sagen, den wir sehen, bei den komplexen Oberflächeninspektionen, da geht es um Datenqualität, ja, oder Labelqualität wäre die Spezifizierung. Was bedeutet das, was ich vorhin einmal schon mal kurz angesprochen habe? Am Ende lebt die KI davon, wie gut ich ihr beibringe, was ein Fehler ist und was nicht. Das heißt, ich muss sehr genau Feedback geben, das ist eine Schlagstelle, das auch. Und wenn ich diese Schlagstellen auf einem Bild sehe, muss ich sie auch alle markieren. Mhm. Und was wir mal machen oder was wir oft machen zu Beginn eines Projektes, haben wir auch ein kleines Paper zu geschrieben, ist, wir zeigen auf, dass Menschen am Ende nicht konsistent sind. Das kennen wir aus der manuellen Kontrolle. Ja, sozusagen in der manuellen Kontrolle wissen wir, ob ich da morgens, abends sitze, ob da Beate oder Udo sitzt. Dann gibt es unterschiedliche Ergebnisse, ist ein Teil gut oder schlecht. Und was wir oftmals machen ist, wir zeigen mal die gleichen 100 Bilder zwei unterschiedlichen Prüfern und gucken, wie unterschiedlich ist die Einschätzung, ob das Teil gut oder schlecht ist bei diesen beiden Prüfern. Und im Durchschnitt ist diese Unterscheidung bei 30%.
Ah, krass.
Das heißt, bei 30% der Bilder sind sich diese Leute nicht einig, ist es ein gut oder schlecht Teil, was natürlich eine unfassbar krasse Aussage eigentlich ist.
Aber das heißt, wir sind jetzt schon relativ schnell in auch das Vorgehen reingegangen, aber das Hauptproblem ist diese Klassifizierung der Daten, ja. Mhm. Und habe ich es jetzt richtig verstanden, dass ihr das quasi auch nicht nur sagt, wir gehen davon aus, ihr habt das schon sauber klassifiziert, sondern ihr habt da wirklich Methoden, um dann auch zu sagen, okay, wir lassen das durch die Menschen klassifizieren, weil das muss ja am Ende erstmal der Mensch machen. Und das dann bewusst aber eben auch von mehreren zu machen und zu sehen, wo sind da die Unterschiede und am Ende dann alles sauber klassifiziert zu haben, ja?
Genau, also das ist, würde ich behaupten, also in so einem Projekt kann man es, glaube ich, ein bisschen pauschal vielleicht betrachten. Ich würde sagen, 90% der Arbeit in so einem Projekt, um ein KI-System wirklich in die Produktion zu bekommen, ist nicht die Arbeit an dem Modell, sondern ist die Arbeit an den Daten. Mhm. Ja, das heißt, ich muss Iterationen laufen, wo ich definiere ganz genau, was ist ein Fehler, was nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein komplexes Bauteil, das ist, weiß ich nicht, ein Kugellager, ein Gussteil, und ich habe vielleicht 50 verschiedene Federklassen auf diesem Bauteil. Und ich habe wahrscheinlich 50 Modelle dahinter, für jede Federklasse 1, und habe insgesamt wahrscheinlich mehrere Tausend an Daten. Und die muss ich jetzt alle manuell durchgucken und schauen, habe ich denn wirklich jedes Mal die Schlagstelle markiert, oder habe ich es mal vergessen? Und wir haben vorhin gehört, die Leute sind sich in 30% der Fälle nicht einig. Das heißt, ich habe vielleicht verschiedene Leute, die da Feedback geben, die sind sich nicht einig. Also ich habe einen Kuddelmuddel an Daten, den habe ich irgendwann einfach. Und unsere Stärke ist, und wo wir uns auch stark unterscheiden, würde ich behaupten, in der Tat dem Nutzer dabei zu helfen, diesen Datenkuddelmuddel, sag's mal ganz bewusst salopp, den aufzuräumen. Das heißt, wir zeigen automatisch an mit Tooling, du hast zum Beispiel von allen kleinen Schlagstellen, die im Datensatz es gibt, von den 50, die wir da gefunden haben, hast du 40 als nicht okay markiert und 10 als okay. Das heißt, du hast eine Inkonsistenz. Diese Inkonsistenz zeige ich dir automatisch durch ein Tool an. Jetzt entscheidest du aber, alle kleinen Schlagstellen rein oder raus. Weil du musst konsistent sein.
Man kann die dann quasi selber nochmal durchgehen und dann, nachdem man es schon gemacht hat, mit dem Hinweis nochmal prüfen, ob das wirklich so ist. Ja.
Genau, richtig. Und das ist, diese Iterationszyklen sind aus meiner Sicht und meiner Erfahrung der große, große Teil der eigentlichen Arbeit in einem KI-Projekt.
Okay. Ja, ist cool. Also das heißt, ihr sorgt, Software unterstützt dafür, dass dann eben gerade diese Datenqualität nochmal auf einem anderen Level ist. Mhm. Was ich mir aber auch vorstellen, was oft ein Fehler ist, ich brauche jetzt, oder nicht ein Fehler, ein Problem, dass ich überhaupt Daten habe. Also was ich ganz oft höre, ist erstmal überhaupt dieses Thema, wir brauchen überhaupt erstmal viele Daten, gerade dann auch von Fehlern, weil das ist ja das, was ich hoffentlich in der Produktion auch nicht so häufig habe und am Ende ja auch exotische Fehler abdecken möchte. Ja? Ist das auch ein Hindernis, woran KI-Projekte scheitern?
Das ist auch ein Hindernis. Ich würde sogar sagen, dass, also da machen wir natürlich auch einiges. Also es gibt dann generative Methoden, haben wir Tooling auch für gebaut, um selber zum Beispiel Fehler herzustellen.
Also oder synthetische Daten,
Daten zu kreieren, genau, ja, richtig. Ja. Ja. Synthetische Daten entsprechend zu kreieren, dafür Tooling für gebaut. Ich würde aber in der Tat sagen, dass das nicht der Hauptgrund von unseren Projekten ist, sondern in den meisten Fällen haben wir sehr viel Durchsatz, wir sehen sehr viel Produktionsvariabilität und es geht eher darum, die große Datenmasse, die es gibt, sauber zu strukturieren und entsprechend zu optimieren. Und da vielleicht auch ganz wichtig, wir machen zwei Dinge. Wir automatisieren manuelle Kontrollen. Das heißt, dort habe ich noch keinen riesigen Datensatz, auf den ich zurückgreifen kann. Aber wir gehen sehr, sehr viel auf Bestandssysteme auch drauf. Das heißt, Kunde hat schon in Kameratechnik investiert, ist aber nicht zufrieden mit der Erkennungsgenauigkeit. Fast immer ist Pseudo-Ausschluss da der Trigger. Und da habe ich natürlich einen riesen Fundus an Daten. Und da kann ich das Tooling, was Maddox AI hat, nutzen, um diese Daten durchzusuchen und mir genau die Bilder vorzuschlagen, die ich benötige, auf denen ich Feedback geben muss, um am Ende die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen.
Okay. Pseudo-Ausschluss ist also quasi genau das, was du vorhin beschrieben hast, dass dann über Anomalie-Detection Anomalien zum Beispiel erkannt werden, die dann nachher aber trotzdem gut sind, ja?
Also. Absolut. Ist ein Riesenthema. Also ich kenne wenige Werke, wenige Produktionsunternehmen, die nicht irgendwo ein Pseudo-Ausschuss-Thema haben, was ganz häufig mit bestehenden Kamerasystemen zu tun hat, die nicht damit klarkommen, dass es halt eine gewisse Produktionsvarianz gibt. Und das wirst du besser wissen durch die ganzen Podcast-Gäste als ich. Eine Produktion ist eine Produktion. Da ist eine Dynamik drin, da passieren Dinge und ich habe nicht immer den gleichen Status quo, der okay ist, sondern der schwankt ein bisschen. Und damit muss ich klarkommen. Und das können gewisse KI-Systeme und andere nicht.
Ja, und was auch, glaube ich, klar ist, gibt nichts Schlimmeres als Sachen, die ich aussortiere, entsprechend nachher verschrotte und was auch immer, wo der ganze Produktionsaufwand drin steckt, die eigentlich gut gewesen wären. Ne? Also da geht nachher richtig Geld verloren.
Absolut, ja.
Okay, also wir haben verstanden, Hauptknackpunkt ist wirklich das Thema Datenaufbereitung, Qualität der Klassifizierung der Daten entsprechend. Klar, Daten muss man erstmal überhaupt haben, das ist, glaube ich, schon auch klar. Wie sieht denn das jetzt dann in der Praxis aus? Also ich habe jetzt dann die Daten aufbereitet, ich muss dann ja noch mein Modell trainieren und ich muss es dann irgendwie auch in den Praxiseinsatz bekommen. Also kannst du da mal beschreiben, wie das schrittweise abläuft?
Genau, es kommt natürlich, also es ist etwas unterschiedlich, ob ich zum Beispiel schon bestehende Kamerasysteme habe oder ob ich wirklich selber Hardware mitbringen muss, also Kameras, Beleuchtung, Automation etc., um manuellen Prozess zu automatisieren. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir dort jetzt Hardware schon haben. Ja, dann ist es halt so, dass normalerweise bei uns das System erst einfach mitläuft. Das heißt, es werden Daten aufgenommen, diese Daten werden bei uns in unsere Software, das ist eine Cloud-Software in der Tat, geladen. Dort werden das ganze Tooling genutzt, um die Daten zu kuratieren, das heißt die Klassifizierung vorzunehmen, wie du es beschrieben hast, gut, schlecht etc. Die Modelle werden trainiert und wenn die Modelle ausreichend gut sind, werden sie zurückgespielt auf einen Industrie-PC in der Produktion, sodass die Modelle lokal vor Ort ausgeführt werden können, was wichtig für Latenz-Taktzeit-Thematiken ist. Und dann haben wir einen ganz normalen Abnahmeprozess, sodass wir zeigen müssen, die Modelle sind so gut, wie initial versprochen. Und bei uns ist es in der Tat sogar so, wir kriegen nur Geld, wenn die Modelle so gut sind, wie versprochen. Wenn nicht, hat der Kunde in der Tat keine Kosten für das Projekt gehabt.
Okay, das ist spannend. Also darüber haben wir ja vorhin noch nicht so richtig geredet, aber du hast gesagt, Angst spielt auch eine große Rolle, warum Unternehmen etwas nicht umsetzen. Und Angst ist ja immer auch Angst vor dem Risiko, ne? Also das ist vermutlich mal ein ganz großer Punkt, dass entsprechend die Unternehmen denken, sie investieren Geld und nachher funktioniert es nicht. Das heißt, ihr minimiert das Risiko, dass ihr dann nachher nur bezahlt werdet, wenn das dann auch so wie versprochen funktioniert.
Absolut. Also wir sitzen da, man kann es auch so sagen, auf Englisch würde man sagen, we put our money where our mouth is. Mhm. Ja, also wir, kann man einfach sagen, wir sitzen im gleichen Boot. Wir werden für die Dienste bezahlt, wenn unser System im Regelbetrieb das liefert, was es soll. Wenn nicht, kriegen wir kein Geld. Ja, wir gucken uns natürlich Use Case auch genau an, wir evaluieren das sauber, aber wir sitzen bewusst mit dem Kunden im gleichen Boot, weil wir wollen natürlich auch idealerweise nach einer ersten Linie eine zweite, dritte, vierte, zehnte bekommen als Folgeauftrag.
Ja, klar. Okay, aber das heißt, das Modell, das ganze Training, die Optimierung, das findet in der Cloud statt, aber im Operativen läuft das dann on Edge dann auch auf der Kamera oder ist das ein kleiner PC dann an der Linie? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Es ist ein kleiner PC an der Linie. Das heißt, du hast es eigentlich genau richtig zusammengefasst. Es ist ein Hybrid-System. Wir nutzen die Cloud für das Datenmanagement, für das Training, später auch für die Digitalisierung, kommt vielleicht auch noch kurz drauf, weil ich dort sehr viele Möglichkeiten habe. Ich kann zum Beispiel sehr viel größere Modelle trainieren. Ich kann dort auf größeren Rechenkapazitäten trainieren. Ich kann dort auch zum Beispiel, wir haben einen eigenen Chatbot-Assistenten, der in der Cloud läuft, der mir hilft, diesen Datensatz zu säubern. Was muss ich als nächstes machen, etc. Das sind alles Sachen, für die ich einfach eine gewisse Rechenleistung benötige. Das kann ich in der Cloud alles machen. Aber dann will ich die Modelle trotzdem on-premise laufen lassen, auf einem Industrie-PC, aufgrund von Latenz, Taktzeit, auch Security-Thematiken, etc. Und deshalb ist es halt ein Hybrid-Ansatz, wo ich idealerweise ein bisschen das Beste aus beiden Welten vereinen möchte.
Woher aber dann die Kamera kommt und so weiter, das ist euch am Ende egal? Oder habt ihr dann auch so ein Gesamtsystem, wo ihr sagt, in der Regel nutzt dann bitte auch unsere Kamera?
Es ist uns eigentlich egal. Dadurch, dass wir viel Retrofit machen, haben wir wahrscheinlich fast jeden Kameratyp schon mal gesehen. Und solange die Kameras jetzt nicht sehr, sehr alt sind und irgendwann nicht so mal weiter integrierbar sind, bekommen wir dort auch eine Integration und ein Recycling der bestehenden Systeme hin.
Okay. Wir haben jetzt ja gerade über das Thema Cloud auch schon so ein bisschen geredet, dass da das Training und die Optimierung stattfindet. Und am Ende ist ja die Frage, ist das alles, ja, Training und Optimierung. Grundsätzlich ist es ja so, das eine ist es ja, das in einer Linie zu machen, ja, oder vielleicht sogar nur ein Pilotprojekt zu machen. Das nächste ist es, du hast es schon angeschnitten, irgendwie dann nachher in allen Produktionslinien das zu nutzen. Und aus meiner Sicht wird es ja richtig spannend, wenn ich nachher auch in allen Werken, also global zum Beispiel als produzierendes Unternehmen, so eine Technologie verwende. Das ist was, wo ich sehe, ja, da stehen viele Unternehmen noch am Anfang, dass sie zwar coole Technologien haben, aber eben eigentlich von dem Potenzial noch nicht so richtig profitieren, weil sie es noch nicht übergreifend nutzen. Wie ist das bei euch in der Qualitätskontrolle? Ist es da genauso? Und wie verändert sich vielleicht auch der Use Case? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch nochmal vom Use Case selber was anderes ist, ob ich es jetzt an einer Linie habe oder in allen oder dann auch übergreifend über Werke hinweg.
Ja, 100%. Also also wenn man vom Technischen kommt, wo wir gerade über die Hybridlösung gesprochen haben, weil wir diese Hybridlösung haben, ermöglicht das sehr viele Dinge in Richtung Skalierung. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wir haben zum Beispiel Kunden, die produzieren die gleichen Teile in Nordamerika, Westeuropa und Osteuropa. Und all diese Linien nutzen die gleichen Modelle. Das heißt, wenn ein seltener Fehler in, sagen wir, Mexiko gefunden wird, wird dieser seltene Fehler in die Cloud geschoben, wird dort nachtrainiert und das Wissen wird auf alle anderen Linien in West-Osteuropa ebenfalls verteilt. Das heißt, was ich habe am Ende ist, ich habe Systeme, die voneinander lernen können. Das kann ich nur machen, wenn ich irgendwo diesen Lernmechanismus etabliere, was bei uns die Cloud ist. Wenn ich alles nur in der Linie on-prem mache, dann habe ich einzelne Silosysteme, die nicht voneinander lernen können. Das geht natürlich sowohl fürs Lernen von neuen Fehlerbildern etc. Aber das gilt natürlich auch für so Themen wie Benchmarking. Das heißt, ich sehe natürlich, welche Linie funktioniert besser. Das heißt, das eröffnet einen sehr, sehr großen Optionenraum an weiteren Dingen, die ich machen kann, wo ich dann in Richtung Skalierung laufe.
Okay, also das heißt, ich profitiere dann nicht einfach nur von der Technologie an jeder Linie, sondern ich kriege einen zusätzlichen Mehrwert einfach in Summe durch weitere Nutzungsmöglichkeiten dann auch der Daten. Jetzt hast du beschrieben mit dem gleichen Produkt global, ja, das ist ja schon mal super. Ich stelle mir aber vor, das gleiche Produkt heißt ja nicht, dass es immer gleich gefertigt wird. Also geht das auch, wenn ich auch unterschiedliche Maschinen und Anlagen dahinter habe?
Absolut, das ist auch der Fall. Also in ganz vielen Fällen ist es ja so, dass auch eine Produktion sich selber, also ich habe viele Produktionen gesehen, wo ich quasi eine erste Linie habe, das war halt die Pilotlinie,
genau.
Die war vielleicht von der Taktzeit noch langsamer, die hat gewisse andere Logiken drin gehabt und das wird weiterentwickelt. Macht total Sinn, macht aus Effizienzgründen Sinn und das heißt, die Bilder, die kreiert werden in der zweiten, dritten Anlage oder einem anderen Werk im Ausland, die sehen etwas anders aus. Das ist so, aber auch da ist das Schöne, da geht es eigentlich wieder um Produktionsvarianz. Ich habe trotzdem ein globales Modell und packe die verschiedenen Bilder von den verschiedenen Anlagen in das gleiche Modell und habe trotzdem die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Das heißt, auch wenn ich unterschiedliche Produkttypen habe, die zumindest ähnlich aussehen, kann ich das in den allermeisten Fällen in einem Modell abfrühstücken, aber ich muss dem System die Produktionsvarianz zeigen. Das heißt, die etwas andere Beleuchtungsstation in Mexiko versus der Slowakei, aber ich kann trotzdem all das Wissen, sagen wir mal, nicht zu 100%, aber zu 95% recyceln und dadurch das Wissen teilen. Und das ist halt ein riesen Mehrwert für, sagen wir mal, die vierte Anlage in Betrieb zu nehmen, ist natürlich viel, viel einfacher, viel, viel weniger Arbeit und am Ende auch günstiger, als die erste Anlage zu machen.
Ja, was ich jetzt spannend fand, ist, dass es nicht nur eben für die Produktionsvarianz gilt, sondern auch für die Produktvarianz. Also wenn ich Produktvarianten habe, es muss jetzt nicht identisch quasi global die identischen Produkte fertigen, dass ich davon profitieren kann, sondern das geht auch bei Produktfamilien. Wahrscheinlich aber dann irgendwo auch die Grenze, wo dann der Mehrwert noch da ist und wo es dann sinnvoller ist, ein eigenes Modell zu haben.
Absolut richtig. Also es gibt natürlich auch, ich glaube, man kann es ein bisschen so zusammenfassen, wenn ich Fehlerklassen habe, die ähnlich auf verschiedenen Produkttypen aussehen, dann kann ich das über Produktfamilien machen. Wenn ich aber spezifische Fehler habe, die, die nur auf diesem einen Produkttypen anfallen, dann muss ich ein spezifisches Modell auch trainieren. Auch da können wir nicht zaubern. Aber da gibt es in der Tat wir haben Inspektionen, wo wir Zehntausende von verschiedenen Produkttypen, die alle aber zu einer Familie gehören, mit dem gleichen Modell erschlagen. Das sind Extremfälle, aber es gibt es diese Fälle.
Ja, okay. Das ist ja schon wirklich sehr umfassend dann, ja. Gibt es auch, du hast jetzt die verschiedenen Fehler beschrieben. Habt ihr dann auch verschiedene Modelle je Fehlerkategorie oder ist das unabhängig voneinander?
Also es sind schon unterschiedliche Modelltypen, sowohl was die Aufgabe betrifft, also ob ich zum Beispiel Montageverifikation mache oder ob ich Oberflächeninspektion mache etc. Und wir haben auch unterschiedliche Modelllogiken, was die Oberflächenarten betrifft. Ja, das heißt sozusagen, am Ende ist eine Spritzgussoberfläche oftmals anders. Oder wir haben zum Beispiel viel mit Dichtung, Membranen zu tun, wo viel Schwarz-auf-Schwarz-Fehler sind, die oftmals sehr, sehr herausfordernd sind. Oder die Bauteile selber, da ist vielleicht mal ein Weichmacher drin, der tritt aus, dann sind sie nicht mehr schwarz komplett glänzend, sondern sind so ein bisschen weißlich-gräulich. Da habe ich etwas andere Modelle dahinter, als wenn ich jetzt zum Beispiel metallische Oberflächen inspiziere. Die Grundlogik, wie ich die Modelle trainiere, aber für den Nutzer, die ist trotzdem gleich in der Plattform.
Okay, sehr gut. Ja, dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das abläuft. Genau, wir haben ja darüber geredet, wie dann eben man voneinander lernen kann und die Modelle besser werden und dann nachher alle entsprechenden Linien auch davon profitieren. Ein anderes Thema, was du auch kurz erwähnt hattest, ist das Thema Benchmarking. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hilft mir das quasi übergreifend?
Ja, das Spannende ist bei unserer Lösung ist es halt so, dass wir haben über das Hybrid-System gesprochen und die Modelle werden trainiert, werden auf dem Industrie-PC oder auf dem Edge-Device lokal ausgeführt. Was wir trotzdem dann weiterhin machen, ist, wir laden weiterhin Bilddaten in die Cloud hoch, jetzt aber mit Modellvorhersagen. Und mit diesen Daten kann man ziemlich viel machen. Das heißt, ich kriege dann in der Cloud über verschiedene Dashboards, über verschiedene Berichte Einblick, wie gut funktioniert meine Produktion. Das heißt, welche Linie funktioniert mit weniger Ausschuss, welche Fehler treten auf welchen Linien auf. Wir haben so Thematiken wie eine Heatmap, wo ich sehe, habe ich strukturelle Fehler, dass ähnliche Fehlertypen immer an ähnlichen Stellen auftreten. weiß ich nicht, einen Abbruch oben links, eine Überspritzung unten rechts. Das Gleiche kann ich mit einem Alerting verbinden, dass ich sage, der Schichtleiter soll per E-Mail, per SMS benachrichtigt werden, wenn jetzt gerade so viel Ausschuss produziert wird. Und das kann ich natürlich in Richtung Benchmarking sehr viel schöner machen, wenn ich das nicht nur an einer Linie mache, sondern wenn ich den Vergleich habe mit mehreren Linien und vielleicht auch mit mehreren Werken.
Okay. Und kann ich sowas dann auch wieder produktübergreifend machen? Weil das wird dann ja spannend, ne? Jetzt überspritzen beispielsweise, wenn ich dann sehe, okay, das ist jetzt eine Information, die ist ja nicht nur spannend für ein Produkt oder eine Produktfamilie, sondern auch in Summe für meine Produktion.
Mhm. Absolut. Das geht auch über Produktfamilien, dass ich dann sehen kann, welcher Produkttyp macht eigentlich gerade mehr Probleme. Was wir auch bekommen, nicht von allen Kunden, aber von einigen Kunden, ist, wir kriegen weitere Metadaten dazu. Bleiben wir mal beim Spritzgussbeispiel, dass ich dann sowas bekomme wie Druck, Temperatur, Kavität, welches Werkzeug wird verwendet, etc. Und damit kann ich natürlich sehr schön Korrelationen aufstellen, um zu verstehen, okay, wann treten meine Fehler eigentlich auf? Und dann bin ich, wenn wir ganz zum Anfang des Gesprächs zurückgehen, nicht mehr nur in dieser Logik, wie verhindere ich, dass nicht okay Teile zum Kunden gehen, sondern wie verhindere ich idealerweise, dass überhaupt Ausschuss produziert wird, weil ich sehe, welche Maschinenparameter waren wie eingestellt und was hatte das zur Folge in Richtung Qualitätskontrolle am Ende der Linie.
Okay. Ja, spannend. Das ist auch eine perfekte Überleitung zu dem Ausblick, den ich zum Abschluss noch machen wollte, weil ein Thema sind ja die Bilddaten, ja, also das, über das wir heute die ganze Zeit geredet haben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja nur ein Teil, wenn wir über Qualität reden, ja. Eine Möglichkeit eben auf die Qualität zu schließen. Und du hast jetzt schon angefangen, weitere Daten quasi auch mit zu integrieren. Und das ist für mich so ein spannender Punkt. Wie geht ihr damit um? Also wie weit habt ihr dann die Möglichkeit, damit zu arbeiten und was für Potenziale siehst du da?
Ja, also vielleicht mit der letzten Frage angefangen. Ich glaube, die Potenziale sind unfassbar immens, ja, weil wir, glaube ich, sehen, was da noch für Hebel in Richtung Effektivität, in Richtung Effizienz liegen. Die sind, glaube ich, unfassbar groß und wir kratzen da absolut nur an der Oberfläche. Und was wir dort machen, ist so ein bisschen, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn man es ganz groß denkt, die Vision, wie wir mal Maddox AI gegründet haben, wir haben gesagt, wir wollen, oder wir haben es auf Englisch immer so ein No More Scrap, ja, also kein Ausschuss mehr. Und das bedeutet halt am Ende, dass ich idealerweise es schaffe, eine Produktion auch zu optimieren. Und dafür brauche ich konzeptionell zwei Dinge. Ich brauche ein Feedback-Signal, wurde das Bauteil gut oder schlecht produziert? Idealerweise, was war der Fehler da drauf? Diesen Part haben wir durch die automatische visuelle Qualitätskontrolle. Und da muss ich dazu packen, die Produktionsparameter, das heißt, wie ist eine Maschine eingestellt, was man vielleicht auch die Rohmaterialien, die reingegangen sind, etc. Und das will ich eigentlich korrelieren und Modell daraus bauen, um zu verstehen, wie muss ich meine Maschinenparameter, vielleicht meine Temperatur, meinen Druck etc. anpassen, damit ich die Wahrscheinlichkeit minimiere, dass ich Ausschuss produziere. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass wir das perfekte Modell dort haben und ich drücke zwei Knöpfe und dann habe ich quasi alles, eine Produktion auf Autopilot. Das haben wir ehrlicherweise nicht. Das wäre schön, irgendwann mal in der Zukunft da vielleicht in die Richtung sich weiter zu entwickeln. Aber wir sehen, dass in der Produktion es schon ganz viele kleine, einfache Hebel gibt, die sehr stark helfen, den Ausschuss zu reduzieren. Und das kann sein, sowas wie eine Anzeige am Touchscreen-Monitor, Achtung, bitte Kavität 7 säubern. Oder Achtung, bitte mal auf die Einstellung Druck gucken. Ja, und dann entscheidet immer noch der Mensch, der Experte, aber er wird zum richtigen Zeitpunkt darauf hingewiesen und das hilft schon ungemein.
Ja, also auch diese Verbindung nachher zu haben, ne, aus Qualität und was für Parameter der Produktion muss ich vielleicht anpassen oder wo muss ich säubern oder was auch immer tun, ja, um den Prozess in den Griff zu kriegen. Das ist am Ende die Musik, glaube ich. Ne? Also wirklich dann nicht nur den Ausschuss besser zu erkennen, sondern auch zu reduzieren. Ja.
Absolut. Ja.
Das heißt aber, diese Möglichkeit gibt es heute schon, dass ich dann diese Information auch direkt an der Maschine sehe und mir anzeigen kann und entsprechend dann, wenn ich eben weitere Informationen habe, auch eine erste Ableitung zu machen, ohne dass jetzt nachher der Parameter direkt verstellt werden würde oder irgendwie sowas, ja.
Genau, also was ich machen kann, ist, dass ich diese Daten mit einspiele, dadurch Analysen kreieren kann und ein Feedback-Signal auch bekomme. Und dieses Feedback-Signal ist aber nicht, dass ich sozusagen die SPS direkt steuere, sondern es ist eher ein Aufzeigen, Achtung, es gibt Probleme, Achtung, guck dir mal das an. Das gibt es schon bei uns, ja, und das wird sehr, sehr gut angenommen, würde ich behaupten. Und wir haben, ich glaube, das kann man auch sagen, wir haben mehrere Kunden, die sparen mehr Geld durch Ausschussreduktionsmaßnahmen als durch die eigentliche Automation, also durch Personalkosteneinsparung, die dahinter ist. Und das zeigt, glaube ich, das Potenzial, da sind wir am Anfang noch. Aber was halt wichtig ist, ich brauche beides am Ende. Am Ende brauche ich das Feedback-Signal, war es gut, schlecht, und ich brauche die Produktionsparameter.
Ja, okay, aber dann spare ich nachher dreimal, ne? Ich spare vielleicht manuelle Aufwände für die Qualitätskontrolle, ich spare Pseudo entsprechend Ausschuss und ich spare dann am Ende dann auch noch Ausschuss in Summe, wenn ich einfach da die Qualität verbessere. Ja.
Absolut. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe, so ein bisschen sowas kommunikativ besser zu verbreiten, weil, sagen, ich habe es vorhin mal gesagt, wo wir gesprochen haben, über, es gibt natürlich viele, sag mal, Werbemaßnahmen mit, ich nenne es mal einfach KI-Smart-Kameras, ja, wo ich dann sage, da ist doch auch KI drin, da ist auch KI drin, und am Ende muss ich es ja schaffen, am Ende ist es eine Business Case. Ja, das heißt, ich brauche eine Vollkostenrechnung, was kostet das System, was ich dort bekomme, aber ich brauche natürlich auch eine Voll-Benefit-Analyse, dass ich mir angucke, okay, es ist nicht nur Personalkosteneinsparung, ich habe auch das Thema Pseudo-Ausschuss, ich habe auch das Thema Ausschussreduzierung, genau was du gerade gesagt hast. Wenn das alles reingeht, dann haben wir oftmals ganz gute Karten. Wenn nicht, und ich es zum Beispiel nicht schaffe, das gut zu erläutern, dann haben wir oftmals auch schlechte Karten.
Sehr gut. Ja. Wenn wir jetzt mal technologisch aus uns das anschauen und so einen kleinen Ausblick noch wagen, was ist so der nächste große technologische Schritt, der ansteht?
Ja, also ich glaube, was gut dazu passt, worüber wir gerade gesprochen haben, wir wollen natürlich diese Funktionalitäten, um Ausschuss zu reduzieren und Vorschläge zu machen, stark ausbauen. Und da helfen natürlich auch die technologischen Fortschritte, die es insgesamt gibt. Ja, und das ist natürlich insbesondere das Thema Large Language Modelle. Und diese Large Language Modelle oder auch die generativen KI-Lösungen, die nutzen wir in verschiedener Art und Weise. Ja, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, wir generieren synthetische Daten damit. Was wir aber auch nutzen, wir haben einen, habe ich glaube ich kurz in einem Nebensatz erwähnt, einen Assistenten in der Plattform, das ist quasi wie ChatGPT, der mir hilft, mein Modell zu verbessern. Das heißt, ich trainiere ein erstes Modell, habe vielleicht nur 90% Erkennungsgenauigkeit und jetzt weiß ich nicht, wie mache ich weiter. Natürlich haben wir ein Wissenszentrum, wir haben einen Support und so weiter, aber auch wir schlafen irgendwann mal und im Wissenszentrum finde ich mich nicht zurecht. Und man kennt, glaube ich, von ChatGPT ganz schön, es ist schon ganz angenehm, die richtigen Fragen für einen selber zu stellen. Und genau das kann ich machen in der Plattform und dann kriege ich genau dafür spezifisch Antworten. Das ist gerade auch noch in den ersten Zügen, das ist noch nicht perfekt, aber es funktioniert schon sehr gut. Und wir nutzen natürlich dann auch LLMs oder wollen nutzen, das vielleicht in der Blick in die Zukunft stärker, um diese gesamten Metainformationen, diese Daten aus der Produktion mit den Qualitätsdaten zu verheiraten und dann noch besser analysieren zu können, sodass ich auch dann quasi mit der Lösung chatten kann und sage, liebes Maddox-System, ich habe gesehen, der Ausschuss ist hochgegangen, woran liegt das denn? Ja, dass ich nicht was zusammenklicken muss, sondern dass ich da über ein schönes, einfaches Interface genau solche Fragen und Abfragen stellen kann.
Ja, und die Analyse ist wahrscheinlich auch dann nur der erste Schritt, sondern noch stärker wäre es dann auch noch konkretere, präzisere Empfehlungen danach auch geben zu können.
Ja. Absolut, ja, absolut. Genau, also die Empfehlung ist natürlich das, was, also am Ende will ich nicht nur einen schönen Report haben, sondern am Ende will ich eine Empfehlung haben und wirklich den Mehrwert ziehen. Ob das dann erst einmal wahrscheinlich ein Mensch anguckt, bewertet, macht das Sinn? Wahrscheinlich wird das genauso sein. Ja. Oder später auch mal in gewissen Regelkreisen etwas geschlossener. Das ist, glaube ich, wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube nicht, dass es eine große Diskussion gibt, dass der Weg dahin geht.
Super. Ein super Ausblick. Finde ich toll, wie da auch am Ende die verschiedenen KI-Technologien dann sich gegenseitig auch unterstützen, wenn man sie dann richtig einsetzt und auf den verschiedenen Ebenen, ob es das Aufbau oder Training des Modells ist oder nachher, was mache ich mit den Informationen und Daten? Ne? Danke, Peter, für den Einblick in das Thema AI-basierte Qualitätskontrolle und vor allem, wie ich da nachher auch die Qualität noch besser hinbekomme.
Perfekt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, Tobias.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.